SWR 2 Leben.
Das war so um 10:30, also dunkel im Winter, und er trat plötzlich heraus aus dem Dunklen in den Lichtkegel einer Straßenlaterne und sprach mich an, und in Jagdbekleidung, also grüne Sachen. Also ich war alleine dort. Ich habe mich total ausgeliefert gefühlt und hatte total Angst und habe so gedacht, okay, wie kriege ich jetzt hier den Sicherheitsabstand?
Diese Attacke lässt Susanne nicht los. Die Situation spitzt sich zu.
Ich habe auch zu ihm gesagt, geh ein Stück weg. Im Nachhinein wurde mir gesagt, dass das immer noch zu nah war. Aber in dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt hier nicht deeskalierend, nicht irgendwas antriggern, nicht widersprechen. Also ich kenne ihn ja gut genug, dass ich weiß, wenn ich irgendeinen Widerspruch oder bestimmte Dinge sage, dass er sofort aggressiv wird.
Was mir die Mitfünfzigerin in einem Berliner Café erzählt, gehört zu den schmerzlichen Versuchen, eine lange Leidensgeschichte hinter sich zu lassen. Die beginnt, als sie sich mit 19 Hals über Kopf in den 10 Jahre älteren Marco verliebt. Ihre erste feste Beziehung mit einem Mann, der nicht nur ihr imponiert, bewundert wegen seiner Erfolge als Sportschütze, ein Waffennarr. Eine Zweisamkeit in einer Randgemeinde von Berlin.
Also das war von Anfang an sehr schwierig in Bezug auf Eifersucht. Ich habe das aber nicht gemerkt. Es hat mich eher gefreut, dass jemand so mich für sich alleine haben möchte. Ich habe das gar nicht so überblickt.
Susanne, die Namen haben wir in dieser Sendung zum Schutz der Anonymität geändert. Susanne wird erst nach der Geburt von 2 Kindern bewusst, in welche toxische Abhängigkeit sie geraten ist.
Als die Kinder kamen, das war vielleicht die glückliche Zeit, als meine Tochter geboren wurde. Das war schön. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass es irgendwie eine Familie sein könnte. Aber als ich dann mit meinem Sohn schwanger wurde, war das der Anfang vom Ende. Also er hat mir sofort unterstellt, dass es nicht von ihm ist, das Kind. Und eben diese Eifersuchtstiraden, die ich ja schon vorher immer wieder über mich ergehen lassen musste. Auch in den ersten 10 Jahren gab es viele Situationen, wo ich dann mal rausgeworfen wurde und im Auto geschlafen habe. Und ich ja nicht weg konnte, weil meine Familie wohnt eben weiter weg. Und da konnte ich nicht mal eben so schnell dahin fahren. Und in der Gegend kannte ich ja niemanden. Auch im Nachhinein betrachtet, verstehe ich nicht, wie ich das so lange aushalten konnte. Wenn irgendetwas nicht so lief, wie er das wollte, dann hat er eben nicht mit mir gesprochen. Und das jetzt mal 2-3 Wochen lang. Diese psychische Gewalt war fast noch schlimmer, weil es so lange ging und so schleichend kam mit so ganz kleinen Dingen. Also ich konnte eigentlich alles machen, was ich wollte. Es war immer falsch.
Schließlich fasst Susanne Mut. Sie wagt die Trennung. Der Freundin hat sie sich anvertraut. Sie half bei der Wohnungssuche. Sie findet einen Teilzeitjob im öffentlichen Dienst. Susanne kann erstmals in ihrem Leben auf eigenen Beinen stehen.
Der Auslöser war dann tatsächlich körperliche Gewalt. Und da habe ich mir sofort heimlich am nächsten Tag eine Wohnung gesucht und habe die heimlich eingerichtet und bin dann zu einem geeigneten Zeitpunkt abgesprungen. Also ausgezogen, sagen wir es mal so. Hatte ihm vorher noch eine Chance gegeben, weil er wollte sich auch bessern. Aber war dann nicht so. Es war auch viel Alkohol bei ihm im Spiel.
Aus Sorge um die Kinder, die bei der Mutter bleiben, halten beide noch Kontakt. Susanne hat einen neuen Freund. Sie ahnt dabei nicht, was die neue Beziehung bei ihrem Ex-Freund auslöst.
Dieser Freund, den ich da kurze Zeit hatte, war ein gemeinsamer Bekannter und er bekam das mit. Und ab dem Tag ging das dann los. Also der Bekannte wurde verfolgt, bedroht, bespuckt. Ich wurde angerufen und beschimpft am Telefon. Ich habe dann alles gesperrt.
Und der, der sie gefährdet, hört nicht auf, ihr nachzustellen und aufzulauern. Schon kurz nach der Trennung werden ihr mehrfach die Autoreifen zerstochen, ohne dass der Täter überführt werden konnte.
Ich habe ihn dann gleich am Anfang nach dem ersten oder zweiten Telefonat, wo er mich dann auch beschimpft hat und gesagt hat, dass ich mit dem Bekannten zusammen bin, er hat es ein bisschen drastischer ausgedrückt, habe ich ihn gesperrt. Dann hat er mir E-Mail geschrieben, aber er hat sich relativ zurückgehalten. Also alles, was so nachweisbar ist, hat er nicht gemacht. Also er ist schon schlau, wie er vorgegangen ist. Und ich habe so ein Selbstverteidigungstraining gemacht mit dem Freund und an der Ampel steht mein Ex-Partner auf einmal mit dem Auto fast neben mir. Und mein Herz ging sonst wohin.
Und dann der Schock in der Nacht, als Marco in voller Jagdmontur ihr auflauert und plötzlich vor ihr steht.
Ich war so ausgeliefert. Also ich meine, da sind zwar ein Haufen Wohnhäuser, aber es war nachts, 10:45 ungefähr. Ich habe dann am nächsten Tag eine Anzeige wegen Bedrohung aufgegeben. Erst dachte ich so, okay, du bist gut rausgekommen. Aber am Morgen, du hast so ein Glück gehabt, es hätte dein letztes Zusammentreffen sein können. Das habe ich an dem Abend, habe ich nur reagiert, habe ich nur gedacht, okay, jetzt bloß keinen Fehler machen, ruhig sprechen und sagen, nein, jetzt nicht und geh bitte und lass mich in Ruhe und es gibt auch nichts zu sagen. Das waren so gefühlt 10 Minuten, das kam mir unendlich lang vor. Ich habe mich da wirklich bedroht gefühlt, weil wenn er auf Jagd ist, hat er seine Waffen dabei. Ja, es hätte anders ausgehen können.
Sie sucht Hilfe bei der Polizei. Dort prüft man, ob der Ex-Freund zu den Stalkern zu zählen ist, die ihre Opfer auch mit elektronischen Tricks ausspähen. Darum wird ihr Handy auf Spionagesoftware und ihr Auto auf versteckte Minisender untersucht. Die Polizei findet nichts, aber die Bedrohungslage, der Susanne ausgesetzt ist, stuft das Landeskriminalamt als sehr hoch ein. Die Kriterien sind eindeutig.
Häusliche Gewalt, Waffenbesitz und zwar nicht nur als Hobbysportler, sondern auch deutlich mehr, in deutlich größerem Umfang. Das LKA hat da ein Gefährdungsbild erstellt und ist eben zu der Meinung gekommen, dass ich in Gefahr bin. Und das haben sie mir auch ganz, ganz deutlich mehrfach gesagt.
Susanne fühlt sich in der neuen Wohnung auch nicht sicher. Sie sucht Unterschlupf bei der Freundin. Auch bei der klingelt es mehrfach an der Haustür, aber niemand ist da.
Nach der Zeit, als ich bei meiner Freundin gewohnt habe, musste ich dann irgendwann wieder zurück, musste meine eigenen 4 Wände und habe dann auch so gedacht, warum muss ich? Ich habe nichts gemacht, außer ich habe mich vor einiger Zeit, also vor vielen Jahren eigentlich schon getrennt, habe jetzt eventuell einen neuen Freund und bin jetzt die Täterin. Also als Opfer muss ich hier alles ändern, muss aufpassen, was ich sage, was ich schreibe. Ja, so ist es. Also ich war bei der Beratung bei der Polizei und die haben mir ganz klar gesagt, dass ich eben umziehen muss, dass ich alle Kontakte kappen muss, Auskunftssperre, also alles. Ich hatte eine riesenlange Liste, wo ich bei manchen Sachen dachte, das glaube ich jetzt nicht.
Aber selbst in der neuen Wohnung schätzen die Ordnungshüter das Gefährdungsrisiko noch so hoch ein, dass sie Susanne auffordern, ihre Fluchtwohnung zu verlassen und weiter wegzuziehen.
Es wurde abgeraten, wie mir auch abgeraten wurde, eben wieder in meine Wohnung zurückzugehen. Also sie haben schon gesagt, es wäre das Beste, sie fahren da gar nicht nochmal hin, lassen ihre Möbel irgendwo zwischenlagern und kommen da gar nicht nochmal hin. Also die haben das noch krasser gesehen mit der Bedrohung, als ich es gesehen habe.
Den Rat der Beamten, weit weg, sogar nach Westdeutschland zu ziehen, schlägt sie aus. Sie wohnt jetzt anonym in Berlin. Die Adresse ist im Melderegister nicht einsehbar. Kurz nach dem Umzug kommt es eine Woche vor Weihnachten wegen der Stalking-Attacken zur Gerichtsverhandlung. Zu ihrer Sicherheit wird sie von Polizeibeamten zum Termin in ein brandenburgisches Amtsgericht begleitet.
Gerade das vor Gericht, ich musste mich ihm gegenüber sitzen. Ich hatte mich bewusst einen Platz weiter, dass ich nicht vis-à-vis ihm gegenüber sitze im Gerichtssaal. Und dann hat der Richter gesagt, ob ich es nicht verstanden hätte, ich müsste mich einen Platz weiter nach vorne sitzen. Ich war da auch mit Personenschutz dort und das war dem Richter auch nicht recht.
Die Klage wird abgewiesen. Wie so oft kommt es auch in Susannes Fall nicht zur Verurteilung. In noch nicht einmal 3% der Anzeigen, die in Deutschland wegen Stalkings aufgegeben werden, erhalten die mehrheitlich männlichen Gefährder eine rechtskräftige Strafe. Der Stalking-Paragraph im Strafgesetzbuch erweist sich als zu lasch. Demnach muss, so heißt es im Gesetzestext, ein beharrliches Nachstellen nachgewiesen werden. Mittlerweile hat der Bundestag das Gesetz nachgeschärft. Das Recht dehnbare beharrlich wurde gestrichen und durch den Begriff wiederholt ersetzt. Jetzt also soll schon eine wiederholte Bedrängung strafbar sein.
Das LKA hatte mich gefragt, was ich Weihnachten mache. Und dann habe ich gesagt, naja, ich fahre wie immer zu meiner Familie. Und hatte dann schon gesagt, muss das denn sein? Und wenn, dann bitte nicht mit dem Auto und mit der Bahn oder muss es am besten gar nicht. Und ich bin dann tatsächlich auch mit dem Auto zu meiner Familie gefahren. Und das LKA hatte aber schon die Polizei dort in dem Bundesland informiert, nur sicherheitshalber.
Und so kommt es. 300 Kilometer fährt Susanne zu ihren Eltern und am zweiten Weihnachtstag passiert Folgendes.
Meine Schwester und ihr Freund sind nach unten gegangen und auf einmal rief sie mich an und sagte, du hast einen platten Reifen. Und dann bin ich runter und guck so von der einen Straßenseite und zwar einer platt. Und dann sagte der Freund meiner Schwester, naja, also das kann schon mal passieren, dass du dir da was einfährst. Jetzt musst du gleich nicht wieder so denken und so mit Stalking und so, musst du ja nicht. Und ich gehe um das Auto, die anderen beiden platt. Der eine, der auf der linken Seite noch aufgepumpt war, hatte noch nicht die Luft gelassen, der war aber auch eingestochen. Und dann habe ich nur gesagt, 3 platte Reifen ist unwahrscheinlich. Und meine Tochter kam runter und hat so einen Heulkrampf gekriegt, weil das so nah war. Es war wie ein direkter Angriff. Wenn jemand so 300 Kilometer hin und gleich wieder zurück fährt, da muss schon ein ziemliches Aggressionspotenzial vorhanden sein. Das war allerdings auch eine knappe Woche nach der Verhandlung. Ich glaube, das hängt schon zusammen, das Reifenzerstechen und diese Gerichtsverhandlung, dass er da auch sehr erbost darüber war, dass ich mit Personenschutz dort war. Da kamen auch so ein paar Äußerungen und er ist mit einem Grinsen, ihm kann man nichts anhaben, aus dieser Verhandlung gegangen.
Trotz der Anonymität, in die Susanne geflüchtet ist, bleibt die Anspannung. Sie wagt es, in den früheren Wohnort zurückzukehren.
Ja, ich habe Freunde dort und da fahre ich auch mal hin. Aber ich habe Herzklopfen, wenn ich in den Ort fahre, wenn ich in der Gegend bin. Ich gucke jedes Auto an. Ich gucke auch bei mir, wenn ich bei mir bin, immer noch, ob ich ihn irgendwo sehe. Es hat sich mehr auf meinen Ex-Freund konzentriert, weil der im selben Ort gewohnt hat. Also der hatte auch noch voriges Jahr zerstochene Reifen, Ölbeutel am Haus, permanent oder an seinem Haus vorbeigefahren. Er ist verfolgt worden, weil der greifbar war. Und ich war ja dann schon weg, unbekannt verzogen so ungefähr.
Die Repressalien gegen Susanne nehmen ab. Was sie schmerzt, ist, dass der gemeinsame Sohn jetzt zum Vater gezogen ist.
Mein Sohn hatte mich vor ein paar Monaten angeschrieben und hat mir eine ganz, ganz böse Mail geschrieben, wo ich auch nicht weiß, ob er die geschrieben hat oder sein Vater. Das ist natürlich sehr bitter, weil wir ein sehr gutes Verhältnis hatten und auch keinen Kontakt zu seiner Schwester. Aber das ist insgesamt immer noch schwierig für mich. Einmal durch den Nichtkontakt zu meinem Sohn, dann das Damoklesschwert, was immer irgendwo über mir schwebt und ich achtsam sein muss. Und ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass es vorbei ist und dass er mich einfach in Ruhe lässt und ich leben kann. Und diesen Psychoterror, den ich viele, viele Jahre meines Lebens hatte, nicht wieder erleben muss.
Hallo, grüß dich.
Hallöchen.
Na, musst du heute noch arbeiten?
Freundin Petra erscheint.
Aha, okay.
Wir hatten es so ausgemacht, dass sie zu uns ins Café kommt. Die beiden verbindet nicht nur Freundschaft, auch das Schicksal, von Stalking betroffen zu sein. Petra konnte sich rechtzeitig und wirksam gegen ihren Widersacher zur Wehr setzen. Sie fand professionelle Hilfe bei einer der wenigen Fachberatungsstellen in Deutschland. Die heißt Stop Stalking mit Sitz in Berlin. Susanne zögerte noch, hier Rat zu holen. Doch dann ließ sie sich von der Freundin überzeugen und fand Unterstützung in therapeutischen Gesprächen.
Die Gespräche haben ganz viel bewirkt, also auch dieses verletzbar sein dürfen. Ich war nie verletzbar, weil ich musste immer stark sein. Als Kind in meiner Sportlerkarriere, in der Beziehung, musste ich irgendwie immer überleben. Und dort war es das erste Mal, dass eben auch jemand gesagt hat, nein, du kannst auch mal schwach sein und du kannst dir Hilfe holen und du musst nicht alles können und du kannst auch Gefühle zeigen. Und das ist so das Positive, was ich aus dieser Sache herausnehme für mich, diese Weichheit und Gefühle zuzulassen, war für mich eine Entwicklung, also im Positiven.
Die Hinweise von Stop Stalking hat Petra befolgt. Eine Grundregel heißt, um gegen Stalker entschlossen vorzugehen, sie rechtskräftig in die Schranken zu weisen, gehört es, alle Nachstellungen genau zu dokumentieren, wenn es geht auch per Foto und Video. Petra hat seitenweise Protokolle mitgebracht, in denen die Vorfälle mit Tag und Uhrzeit aufgelistet wurden. Darunter die vielen anonymen Anrufe.
Wenn Sie das hier sehen, unbekannt, 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 unbekannt. 13.06., 20.06., 29.06., 4.07. und jetzt am Samstag wieder. Atmet nur und man hört so ein Rauschen. Einmal hat er mit anderen Telefonnummern mich erreicht, also wo ich dann nicht wusste, dass. Und dann hat er halt auch gesagt, meine Tür steht für dich immer offen. Also er hat auch nicht realisiert, was eigentlich passiert ist. Ne? Also er denkt, er kommt mir einen Schritt entgegen und tut mir einen Gefallen.
Petra war mit ihm 2,5 Jahre in Partnerschaft.
Was aber relativ früh sich herausstellte, war eben, dass er mich schon gerne sofort heiraten würde. Also das kam schon nach 2 Monaten. Am liebsten wäre ihm auch gewesen, wenn ich gleich zu ihm ziehe. Ich hatte damals aber auch noch meine 2. Tochter, die war 15. Und dann habe ich auch gesagt, also mit einem Teenager das Umfeld ändern und den Freundeskreis wechseln und so weiter, das ist nicht gut.
Petra geht mit ihm, nennen wir ihn Sven, zunächst eine Fernbeziehung ein. Sven ist 60, 3 Jahre älter als Petra, hat ein Haus und lebt als höherer Ministeriumsbeamter situiert.
Mir war nach einer Zeit eben klar, dass in diesem Haus, in dem er gelebt hat, noch nie eine Frau gelebt hat und dass er eben auch noch nie verheiratet war und eben auch keine Kinder hat. Anfangs empfand ich das als Vorteil, weil man sich dann nicht auseinandersetzen muss. Und man muss sich nicht arrangieren mit den familiären Gegebenheiten, die dann da sind. Im Nachhinein kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Ja? Also wer noch nie in einer Beziehung gelebt hat und wer vielleicht auch mit 60 keine Kinder hat, da ist irgendwas im Argen.
Sven drängt auf Heirat. Petra willigt schließlich einer Verlobung ein. Bald erlebt sie ihn als sehr dominant. Sven stört, dass sie ihre liebgewonnenen Freiheiten verteidigt, etwa die Pflege des eigenen Freundeskreises und den Sport. Mit den jugendlichen Töchtern entwickelt er keinen Umgang. Schließlich erklärt sie ihm, es ist ein Osterwochenende, die Trennung.
Ich habe das sehenden Auges gemacht, von Angesicht zu Angesicht, und habe gesagt, ich beende diese Beziehung, für mich ist es vorbei. Und habe dann gesagt, dass wir alles Weitere danach klären können. Und dann kamen natürlich die WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Also, dass ich ja die Tollste und die Beste bin und dass er vielleicht auch überreagiert hat und dass ich ja vielleicht auch überreagiert habe und dass wir doch nicht einfach unsere große Liebe so wegwerfen wollen und dass ich unserem Glück im Wege stehe.
Dann verlangt er den teuren Verlobungsring zurück. Petra ist es wichtig, die Freundin als Zeugin dabei zu haben.
Die Übergabe von Hausschlüssel und Verlobungsring war am 25. April. Und dann ging es los mit WhatsApp-Nachrichten. Ich habe ihn dann aber an diesem 25. Abend habe ich ihn blockiert. Dann kam daraufhin SMS vom 16. Mai, im Grunde genommen fast täglich, dann alle 2 Tage. Dann E-Mails kamen und insgesamt, glaube ich, 13 Briefe, die ich nicht geöffnet habe. Ich habe die Briefe zurückgesendet, Annahme verweigert, habe sie aber fotografiert. Das habe ich im Grunde genommen April, Mai, Juni, Juli, August 5 Monate ertragen.
Wir verlegen unser Gespräch nach draußen. Petra erzählt weiter, wie Sven danach versucht, ihre Verwandten, Freunde, das persönliche soziale Umfeld, selbst den Autoverkäufer und den Bootslehrer zu instrumentalisieren.
Er hat meine 2 Töchter mit WhatsApp belegt, dann hat er meine Freundinnen angerufen. Er hat auch bei mir im Büro angerufen und hat also sich immer wieder nacherkundigt, ob er mich erreichen kann. Dann hat er den Autoverkäufer angerufen, der musste sich bei mir melden und mir gut zureden, dass wir doch so ein tolles Paar seien. Und das war dem auch unangenehm, aber das hat er gemacht. Und wir haben gemeinsam einen Bootsführerschein gemacht und der Bootslehrer hat mich zum Beispiel auch angerufen und gesagt, naja, ich soll mich mal jetzt nicht so haben, ist so ein toller Mann. Und dann stellte sich heraus, dass er auch beauftragt worden ist. Also das fand ich ganz schlimm, dass sozusagen mein innerer Kreis und auch mein entfernterer Kreis, dass die alle mit involviert waren und dass er sich nicht davor gescheut hat, alle Menschen zu instrumentalisieren, auf mich einzuwirken. Eine große Stalking-Attacke gab es am 13. August. Da hat er versucht, in meine Wohnung einzudringen und stellte also den Fuß in die Tür, so wie man es klassisch aus dem Film kennt, und hat dann mit dem rechten Arm das Türblatt aufgedrückt. Und dann wurde er auch laut und insistierend und ich soll jetzt endlich die Tür aufmachen und ihn reinlassen und so weiter. Ich bin dann auch laut geworden und habe dann immer wieder gesagt, nimm den Fuß zurück, sonst rufe ich die Polizei. Mein Nachteil war, ich hatte mein Handy im Wohnzimmer und dass ich überhaupt aufgemacht habe, lag daran, dass ich vorher von DHL eine Info hatte, dass ein Päckchen kommt. Und wie man dann halt so ist, also man, es klingelt und man denkt, das ist der Paketdienst, dann macht man die Tür auf und dann ist es auch schon zu spät. Und dann habe ich ihm gedroht, dass ich die Polizei rufe und habe dann angefangen, auch laut um Hilfe zu rufen und das halt ja auch im Flur sehr. Und dann hat er den Fuß aus der Tür genommen, habe ich sofort 2-mal verriegelt und habe alle meine Rollläden, ich wohne ja parterre, habe alle meine Rollläden runtergelassen, dass er nicht noch direkt an meiner Terrassentür dann dran ist.
Wenige Tage später sitzt sie einer Psychologin von Stop Stalking gegenüber.
Die Psychologin, die hat gesagt, alles, was sie nicht wollen und was sie auch sozusagen artikulieren, dass sie das nicht wollen, ist Stalking. Punkt. Ich habe am gleichen Abend eine Online-Strafanzeige gestellt. Das geht online.
Am nächsten Tag geht sie zum zuständigen Familiengericht, um all das, was sie über die Nachstellungen ihres Ex-Partners dokumentiert hat, vorzulegen.
Der Richter hat mich auch zu sich reingebeten, weil man normalerweise alle E-Mails und alle WhatsApp und alle SMS ausdrucken muss. Das wäre bei mir, naja, so ein Paket Papier gewesen. Und ich habe auch gesagt, ich mache das, das ist kein Problem. Und dann hat er gesagt, die Datenlage reicht völlig aus. Er war auch sehr konsterniert, weil er gesagt hat, warum kommen Sie erst jetzt? Ja? Und ich habe gesagt, naja, ich dachte, ich muss das aushalten, also dass das so eine männliche Eitelkeit ist. Und dann hat er aber gesagt, der Datensatz gibt das her, der Tatbestand ist längst gegeben, und zwar schon lange vorher. Es kommen hier Leute wegen 3 Telefonaten oder wegen 2 Briefen, und er sagt, bei Ihnen ist es erdrückend.
Der Richter handelt sofort. Er ordnet ein Kontakt- und Annäherungsverbot an. Unter Androhung einer Gefängnisstrafe wird dem Ex-Partner untersagt, sich Petra zu nähern, noch in irgendeiner Weise mit ihr zu kommunizieren.
Und dann ist es nochmal passiert, da war aber dieser richterliche Beschluss noch nicht bei ihm angekommen. Das war so am Nachmittag, so gegen 16:30 Uhr, und da ist er bei mir vor der Terrasse auf und ab gegangen. Da habe ich sofort die Polizei gerufen, und die kamen natürlich 30, 40 Minuten später, da waren schon alle Messen gesungen, und die waren dann auch ein bisschen, naja, die haben es auf die leichte Schulter genommen, so nach dem Motto, naja, wie lange ist denn schon Schluss, und ist dann irgendwas passiert oder handgreiflich geworden oder so. Und dann hatte ich aber den richterlichen Beschluss zu liegen und habe gesagt, hier ist die Anzeige. Es ist jetzt hier keine Kleinigkeit. Das kriegt nicht jeder. Also man kriegt das nicht, weil man ein bisschen hysterisch ist oder so. Sondern, und dann haben sie das auch eingesehen und haben gesagt, also wir machen nochmal eine Gefährderansprache. Und das bedeutet eine Gefährderansprache, dass man als Polizei, auch in voller Montur, zu dem nach Hause geht, klingelt und sagt, Keule, das ist jetzt ernst gemeint. So, das ist unsere letzte Warnung, und jetzt lass mal gut sein. Voriges Jahr im Dezember, kurz vor Weihnachten, habe ich mir ein Herz gefasst und habe seine besten Freunde angerufen. Die wussten zwar, dass unsere Beziehung beendet ist, aber die wussten halt nicht, dass er mir immer noch nachstellt. Und was ich toll fand, war, sie haben sich also für mich eingesetzt. Wir hatten gemeinsam nach einem Rechtsanwalt gesucht, um vielleicht noch eine Unterlassungsanordnung zu erwirken. Hat aber jetzt nicht gefruchtet. Was ich auch sehr groß fand, war, dass sie sich also in aller Form für ihren Freund bei mir entschuldigt haben. Also das fand ich schon groß. Ne? Auch wenn die Last immer weiterhin bei mir liegen wird, fand ich gut, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, zumindest mich zu stärken und mich zu unterstützen. Und sie haben auch gesagt, also niemand sollte sowas erleben müssen. Ich habe in meiner Wohnung 2 Plätze, wo ich eine Trillerpfeife zu liegen habe. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es ganz gut ist, wenn man Anrufe bekommt, die man nicht haben möchte, dass man dann das Telefonat annimmt und mit der Trillerpfeife reintrillert. Naja, dann ist immer für ein paar Wochen länger Ruhe, wenn das passiert ist.
2 Frauen, 2 Freundinnen, das gleiche Schicksal. Sie wurden von ihren Ex-Partnern nicht losgelassen, hartnäckig verfolgt, gedemütigt, bedroht. Sie suchten Hilfe, haben sich gewehrt und wissen sich zu schützen. Schön wäre es, wenn sie als Stalking-Opfer all das Erlittene endlich hinter sich lassen könnten.
Der Zustand heute ist es, dass diese anonymen Anrufe eben nicht aufgehört haben. Dass ich halt immer noch, wenn es klingelt, zusammenzucke. Wenn ich nicht weiß, dass gerade jemand kommt oder so, ist halt immer noch schwierig. Und dass ich eben nie sicher sein kann, dass es wirklich vorbei ist. Also darüber muss man sich im Klaren sein. Es schwingt immer mit. Wird also nicht sein, dass man da einen Haken dran machen kann und sagen kann, jetzt ist es vorbei. Das glaube ich nicht.